Welche Healthcare- und Life Science-Profile werden 2026 besonders knapp? Wie entwickeln sich Gehälter und was bedeutet KI, Digitalisierung und die neue regulatorische Anforderung für Ihre Personalplanung? Der neue Jahr Deutschland Healthcare and Life Science Talent Report 2026 liefert aktuelle Gehaltsdaten und konkrete Hiring Insights, speziell für HR-Verantwortliche, Talent Acquisition Teams und Entscheider im Healthcare. Trifft Personalentscheidungen nicht nur einfach aus dem Bauch heraus, sondern auf Basis fundierter Daten. Lade dir den Report jetzt kostenlos herunter. Den Link findest du in den Shownotes. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ich habe heute die Konstanze Büchner da, ihres Zeichens Founderin und CEO bei Crewlink. Hallo, liebe Konstanze, und schön, dass du Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen.
Hallo Matthias, freut mich. Danke für die Einladung.
Ja, gerne. Doch bevor wir reingehen und schauen, was Crewlink macht und welche Lösung oder welches Problem ihr auch löst mit eurer Lösung, mal so ein paar Dinge zu dir. Also du, habe ich gesehen, du kommst aus anderen Bereichen, hast mal in deinem, sag mal, vorigen Leben, Berufsleben schon was anderes gemacht. Gib doch vielleicht einfach mal kurzen Abriss, wie du in diese Rolle bei Crewlink gekommen bist und was halt auch zum Thema der Gründung also gab es da ein entscheidendes Ereignis oder wie hat dich der Weg dahin geführt zur Gründung?
Ja, das ist tatsächlich nicht in einem Satz erzählt, aber ich versuche mich kurz zu halten. Ich habe einen ziemlichen Zickzack-Lebenslauf. Ich habe ganz ursprünglich mal angefangen, mich in der ganzen Kulturbranche aufzuhalten. Ich habe Operngesang studiert im Bachelor. Das ist ja schon mal erstmal ganz ungewöhnlich. Und dann im Master habe ich Kulturmanagement studiert mit Schwerpunkt auf Management. Und das war auch ein berufsbegleitender Studiengang. Und da habe ich dann schon früh angefangen, neben meiner Konzerttätigkeit, die ich dann noch hatte, in Kulturinstitutionen zu arbeiten, sei es Theater oder Festivals. Ich hatte auch am Ende dann auch eine Geschäftsführung von einem Festival inne. Und das fand ich immer unglaublich spannend und trotzdem habe ich aber immer gemerkt, da fehlt mir irgendwas. So, und dann kam Corona. Ich musste plötzlich alle Veranstaltungen absagen, die ich geplant hatte, also als Geschäftsführerin damals von einem Festival. Und es war einerseits frustrierend und andererseits dachte ich so, nee, das ist jetzt ein Zeichen. Ich habe irgendwie jetzt Lust auf was anderes, auf was Innovativeres und habe dann da gekündigt, habe mich dann erstmal selbstständig gemacht, freischaffend quasi als Beraterin, was so Unternehmensgeschichten betrifft und auch Markenbildung. Und bin dann eigentlich einfach per Zufall an die richtigen Menschen getroffen, meinen jetzigen CTO. Weil die Idee ist eigentlich schon, zu Crewlink ist eigentlich schon ein paar Jahre zuvor entstanden, war aber immer irgendwie so in der unteren Schublade meines Kopfes versteckt. Ich hatte zu Studienzeiten eine Mitbewohnerin, die Krankenpflegerin war. Und da habe ich immer tagtäglich mitbekommen, wie die angerufen wurde und gefragt wurde, magst du denn bitte einspringen mit so einem fordernden Ton? Und das hat sie dann meistens auch getan, weil sie ein sehr sozialer Mensch ist. Und dann ist sie irgendwann tatsächlich ins Burnout geschlittert. Und das habe ich halt einfach, weil ich mit ihr zusammen gewohnt habe, miterlebt und habe damals schon gedacht, so, nee, also das kann doch nicht sein und da ist ja irgendwie ein Systemfehler dahinter. Und dann habe ich eben da zu Corona-Zeiten meinen jetzigen CTO kennengelernt. Seine Frau arbeitet auch im Krankenhaus und irgendwie kam dann so eins zum anderen. Und das war dann erstmal irgendwie so ein Projekt. Gar nicht irgendwie, wir gründen jetzt ein Startup. Und ja, so ist das entstanden. Und dann eigentlich mit so einem naiver Einstieg in ein Projekt wurde dann zu einem Startup und jetzt sind wir eigentlich auch kein Startup
Ja, da streiten sich ja die Geister, wann ist man noch ein Startup und wann nicht. Ja, aber super spannend. Bevor wir rübergehen, ich habe da gleich noch eine Nachfrage, aber man muss ja das auch noch mal kurz erwähnen an der Stelle und das zeigt ja auch dein Lebenslauf. Du bist ja sehr offen und sehr engagiert, auch in verschiedenen Themenfeldern. Man muss dazu sagen, du hast ja noch zwei Ehrenämter neben deiner ne,
Ja.
CEO-Rolle bei Crewlink. Vielleicht da kannst du auch noch ein, zwei Sätze kurz verlieren. weil die, ich würde mal sagen, die Startup-Welt generell lässt dich da auch nicht los, ne?
Nee. Also Startup an sich ist was unglaublich Spannendes. Es ist halt, wie gesagt, also jetzt bin ich mittendrin, aber damals war das noch eine neue Welt für mich. Und ich glaube, dass das für ganz viele, die irgendwie anfangen zu gründen, so eine ganz merkwürdige Welt erstmal ist, die auch total faszinierend ist. Und plötzlich reden alle in irgendwelchen abgefahrenen Anglizismen, irgendwelche Begriffe, die du vorher irgendwie noch nie gehört hast. So, und ich glaube, es ist dann ganz wertvoll, auf die richtigen Menschen zu treffen, damit du irgendwo auch einen Anhaltspunkt hast, an wen du dich halten kannst, wie du dich, wohin du dich orientieren sollst. Und ich bin dann irgendwann auf den Startup-Verband gestoßen und bin da jetzt mittlerweile Landessprechende für Brandenburg. Und wir treffen uns da ab und an mit allen möglichen Gründern und tauschen uns einfach aus. Das ist eine tolle Plattform. Das gibt, also ich betreue das jetzt quasi in Brandenburg, aber das gibt bundesweit. Es gibt in jedem Land einen Landes- oder zwei Landessprecher, die einen da ein bisschen mit abholen können. Das ist eine tolle Netzwerkmöglichkeit, um sich auszutauschen. Und mein zweites Ehrenamt ist, dass ich seit ja, jetzt fast einem Jahr im Vorstand vom CFI, Care for Innovation e.V. bin. Dem einen oder anderen sagt es vielleicht was. Das ist ein Verein, der sich hauptsächlich um also die Mitglieder des Vereines sind quasi Startups, die sich um Digitalisierung in der Pflege irgendwie halt kümmern und da tolle Lösungen entwickeln. Und wir im Vorstand treiben das Ganze voran und bringen das auf politische Plattformen und bringen da einfach auch den Startups ein Netzwerk und eine Plattform, dass sie auch sichtbarer werden. Ja.
Du sagst es so einfach in ein paar Nebensätzen, aber erstmal da, na, also erstmal ziehe ich meinen Hut, den imaginären hier, für das Ehrenamt und auch, dass du für dieses Thema ja so brennst, weil ist ja auch nicht selbstverständlich, weil viele gehen ja rein und sagen, ich mache jetzt mit dem Startup irgendwie den großen Exit und habe dann ein tolles Leben und sich da ehrenamtlich generell zu engagieren ist super und so wie du sagst, du hilfst ja dann auch vielen, die neu reinkommen, so wie es dir damals ging, ne, sicherlich. Ein bisschen einen Blick zu kriegen, weil wir reden ja in der Branche, ich sag mal, im Healthcare-Bereich schon von einem relativ stark regulierten und sehr komplexen Markt. Das ist gar nicht alles so einfach. Die Zyklen sind länger. Das wäre sowieso noch eine Frage gewesen, jetzt so im Anschluss. Du kommst von außen, jetzt hast du die Erfahrung, jetzt gibst du deine Erfahrung auch weiter an junge Gründer, Gründerinnen. Was hat dich damals, wenn du so von außen kommst, aus einer komplett anderen Branche, ne? Was hat dich dann zum einen überrascht? Was hättest du so nicht erwartet? Beim Gründen oder beim Aufbau von Crewlink?
Ja, also erstmal, wie gesagt, diese ganze Welt des Startups, wenn du dann plötzlich anfängst, mit Investoren zu sprechen, die haben ja einen ganz anderen Sprech als das, was ich überhaupt vorher gewohnt war. Das war ja für mich neu und natürlich viel entscheidender eigentlich, diese ganze Healthcare-Branche war ja für mich auch neu. Und man musste sich schon am Anfang ehrlicherweise auch ein bisschen behaupten, ne? Weil ich wurde schon auch von dem einen oder anderen schief angeschaut, so du kennst weder die Startup-Branche noch die Branche, was willst du denn überhaupt hier? Mittlerweile hinterfragt es niemand mehr, weil es ja gut läuft und ich da ein Standing habe. Aber das ist auch diese ganze Pflege-Healthcare-Bubble, das ist schon auch eine Szene für sich, wo man sich kennt. Und das muss man einfach wissen, wenn man da reingeht. Du musst super viel netzwerken von Anfang an, weil sonst wird es nichts.
Richtig, richtig. Wobei vielleicht kommt ja eins zugute, dass mancher Investor wie ein Künstler ein bisschen extrovertierter ist und ein bisschen eigen und wenn man in der Künstlerbranche unterwegs war mit Events, dann weiß man vielleicht auch mit solchen, in Anführungszeichen, schwierigen Persönlichkeiten oder herausfordernden Persönlichkeiten umzugehen. Das ist vielleicht eine gute Verbindung am Ende des Tages, genau. Ja.
Da habe ich wirklich gar kein Problem mit. Ich habe ja auch irgendwie gelernt, dann in meinem Studium da auf Bühnen zu stehen und Dinge zu transportieren, die einem halt eben wichtig sind. So, das ist nicht das Problem. Und im Übrigen, wenn du aus der Kulturbranche kommst, lernst du auch sehr kreativ zu sein oder eben zu improvisieren. Und was auch tatsächlich für diese ganze Startup-Bubble oder egal, wenn du ein Unternehmen aufbaust, ja auch super wichtig ist, Ich komme aus einer unglaublich sparsamen Branche, ne? Also in der Kulturbranche gibt es nicht viel Geld, alle wissen das. Und du musst halt lernen, sparsam zu haushalten. Und das hat uns eigentlich in unserem Unternehmen immer ganz gut zu Gesicht gestanden.
Okay, also dann halten wir fest, die Branchen sind zwar komplett konträr, aber es gibt ganz viele Schnittmengen, ne, weil du musst dich behaupten auf den Bühnen oder auch neben den Bühnen. Du brauchst eine gewisse Bühnenpräsenz beim Pitchen, ja, du brauchst Umgang mit Geld, du brauchst Netzwerk, also du musst mit, wie gesagt, Investoren oder Künstlern umgehen können. Also das wäre aber wahrscheinlich eine eigene Folge, mal da reinzugucken, hier im Podcast zu sagen, wo liegen da die Querschnitte und was kann man da noch mitnehmen? Also erstmal vielen Dank für den Einblick in dein persönliches Wirken auch. Jetzt gehen wir mal rüber zu Coolink. Also haben wir jetzt schon mal ganz kurz gesprochen, auch schon mal angerissen im Care, also in der Pflege, unter anderem, wo du stark verankert bist. Jetzt ganz, ganz simpel gefragt, was macht ihr, beziehungsweise welches Problem löst ihr mit Coolink? Was steckt dahinter?
Ja, ich hatte es ja gerade schon ganz kurz erzählt, wie ich auf die Idee gekommen bin. Dass meine Freundin sozusagen immer angerufen wurde, ob sie denn bitte einspringen möge. Und genau das Thema haben wir angefasst. Wir haben ursprünglich dann angefangen mit einem Modul Ausfallmanagement, dass du nicht mehr als Leitungskraft anrufen musst und iterativ alle hintereinander irgendwie kontaktieren musst, sondern dass du also bei uns im System quasi eine Schicht ausschreiben kannst mit den Kriterien, wo und wann und welche Qualifikation. Und dann kriegen das alle entsprechenden Leute per Push-Benachrichtigung auf ihr Handy und können dann sagen, okay, nehme ich an oder lehne ich ab. Und wenn sie annehmen, können sie sich eine Vergütung, auswählen und haben sich quasi zur Verfügung gestellt. Und die Leitungskraft muss dann einmal nochmal sagen, okay, diese Person wähle ich aus und weise sie der Schicht zu. Die soll auch nach wie vor natürlich da die Hoheit behalten, wer jetzt da am besten zu der Schicht passt. So, und das ist quasi so dieses Holen aus dem Frei, wie man auch gerne in der Pflege sagt. Und da haben wir dann aber irgendwann gesagt, das ist zwar super, weil es natürlich dieses Tempo reinbringt und eine Transparenz reinbringt, aber es ist auch nicht der Kern der Lösung. Das ist das, womit die meisten Kunden von uns anfangen. Aber es ist nicht nachhaltig genug. Wir müssen da auch noch einen Springerpool hinzufügen, sodass man quasi intern Ressourcen aufbaut an Personal, um da auch quasi personalschonend Leute einspringen zu lassen, die du halt eben nicht aus dem Frei holst. Und dann Mitarbeiter noch untereinander Dienste tauschen in unserer Tauschbörse oder von sich aus Dienste auch anbieten. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten quasi, um da quasi so Dringlichkeitseskaden zu bilden und zu gucken, wo greife ich jetzt was als erstes ab, um im spätesten Falle sozusagen erst aus dem Frei zu holen. So, das ist quasi so das System dahinter. Und es soll eben quasi die Ausfälle, die natürlich krankheitsbedingt oder warum auch immer entstehen, auffangen. Und es ist einfach daily, daily, daily Business der Leitungskräfte. Man kann es sich nicht vorstellen.
Ich wollte gerade fragen, also der Alltag ist der, die Leitungskraft sitzt da, kriegt irgendwelche Anrufe, morgens Krankmeldungen, wie auch immer. Und hat auf einmal das Problem, dass Ausfälle da sind, also Personal, ne, was eh schon Ressourcenknappheit ja hervorruft. Jetzt kommt die zusätzliche Belastung rein. Das heißt, an dem Fall, vielleicht kannst du da noch mal kurz ein Bild geben, wie jetzt so der aktuelle Stand ist, ohne eure Lösung, wie sowas abgefedert wird. Das heißt, da wird über WhatsApp-Gruppen kommuniziert, was ja so ein Thema Datenschutz ist, mit privaten Handys. Es werden Leute einfach wild angerufen, das Telefon klingelt und bei dem, der angerufen wird, geht irgendwie der Puls schneller. Und wie muss man sich das gerade vorstellen? Also, weil ihr habt ja analysiert, was ist Status quo jetzt? Was sorgt das für Belastung? Kannst du da nochmal kurz einen Einblick geben, um ein Verständnis zu schaffen, was dann wirklich eure Lösung an massiven Mehrwert bietet, um das nochmal so ein bisschen klarer rauszuarbeiten? Weil ich denke, viele sind gar nicht so in dieser Personalplanung drin. Also jeder weiß Fachkräftemangel und das ganze Thema, aber wie das in der Praxis abläuft, ich würde jetzt mal behaupten, es ist vielen Zuhörern und Zuhörerinnen gar nicht bewusst.
Nee, das kann man sich auch, also wenn man da nicht in dieser Materie drin steckt, kann man sich das wirklich nicht vorstellen. Also ich habe mal irgendwie so letztens durchgerechnet, dass so durchschnittlich, so einfach an einem ganz normalen Tag, werden 8 bis 12 Anrufe getätigt von einer Leitungskraft nur, um einen Dienst irgendwie abzudecken. Also da meldet sich jemand krank, und dann schaust du irgendwie in dein Dienstplanprogramm, besten Falle noch, oder auf irgendwelche Excel-Listen und schaust, wer da frei wäre. Dann rufst du den an, dann geht der nicht ran, dann rufst du den nächsten an, dann sagt der, ja, muss ich noch mit meinem Partner besprechen. Ich rufe dich in einer Stunde zurück, dann wartest du eine Stunde und so weiter. Ne? Und irgendwann meldet sich jemand zurück. Wenn du aber halt da niemanden findest, dann wird das meistens irgendwie an Leasingunternehmen weitergegeben, dann werden irgendwie teure Leasingkräfte eingesetzt, die sich auch im Hausbau nie auskennen. Und wo die festen Mitarbeiter eigentlich wissen, dass der jetzt irgendwie so und so viel Prozent mehr verdient. Also das sind alles so Missstände, die da vorliegen, also die super ineffizient sind und natürlich auch nicht gerade zur Zufriedenheit der Mitarbeiter führen. Und die Leitungskräfte, die anrufen, die fühlen sich natürlich auch schlecht, ne? Also ja, irgendwie nicht toll, immer in dieser Bittstellerhaltung zu sein. Die wissen, die müssen irgendwie diese Lücken stopfen. Weil sonst kriegen sie selber wiederum auch eins auf den Deckel, weil die Personaluntergrenzen eingehalten werden müssen. Die Mitarbeiter, die angerufen werden, die, wie du sagst, die schrecken dann auch, kriegen gleich irgendwie Schweißperlen auf der Stirn, weil sie natürlich, ja, das in der Pflege arbeiten Menschen, die natürlich eine super soziale Ader haben und ihre Kollegen auch nicht hängen lassen und sagen, okay, dann springe ich da jetzt ein, damit mein armer Kollege da nicht irgendwie jetzt allein die Station betreuen muss oder die Patienten dürfen ja nicht irgendwie da alleine im Bett rumliegen. Dann mache ich das, aber natürlich immer auf Kosten meiner eigenen Gesundheit oder
Ja,
Fälle.
klar. Genau, und ich würde auch behaupten, dass natürlich Leitungskräfte so intuitiv aus dem Bauch raus, wenn sie jetzt mit Excel-Listen arbeiten, dann natürlich auch schon wissen, welche Kollegen da relativ affin sind oder nicht. Und dann hat der natürlich irgendwann ausgefüllt, die ruft mich ständig an, die Leitung, und nicht den Kollegen. Das kommt ja auch noch dazu, dieses subjektive Wahrnehmen, ich werde ständig aus dem Frei geholt und die anderen nicht. Hängt aber vielleicht tatsächlich auch mit der Persönlichkeit zusammen. Und jetzt, wenn man rüberschaut, die Lösung, die wird implementiert. Es ist eine App, denke ich mal, oder eine digitale Lösung mit einem Dashboard für die Pflegeleitung. Ja, okay. Und dann kriegt jeder Mitarbeiter kriegt einen Zugang und dann stellt dort die Pflegedienstleistung, aber das kannst du gleich nochmal erklären, wie der Prozess ist, das rein und dann, wie geht es dann weiter auch?
Genau, also es ist vielleicht einmal noch mal ganz kurz
Hm.
zurückgespult, die Pflegedienstleitung oder wer auch immer das im Haus macht, ist immer ein bisschen unterschiedlich, hat einen Desktop-Zugang. Also es ist einfach Cloud-Software, kannst dich in deinem Browser einwählen, den du halt gerne hast, wählt sich da ein und kann eine Schicht reinstellen. Die kann es aber auch über ihre Admin-App von unterwegs machen.
Okay.
Weil du halt auf der Station unterwegs bist oder
Ja,
schon.
ist jetzt selber frei oder so, ne? Genau.
Genau, das kann ja auch sein. Und dann stellt sie diese Schicht rein, sagt dann, ich brauche jetzt hier irgendwie für Station A, für die Spätschicht mit der Qualifikation Intensivpfleger, eine zu besetzende Schicht, hier brauche ich eine Person. Und dann kriegen entsprechend alle Mitarbeiter, die diesen Qualifikationen entsprechen, die dieser Station zugehörig sind und so weiter, kriegen eine Push-Benachrichtigung auf ihr Handy. Die haben eine App auf ihrem privaten Telefon, ist alles datenschutzkonform, und können dann sagen, ja, nehme ich an, können sich dann noch eine Vergütung auswählen, die Vergütungen, die halt eben in dem Haus hinterlegt worden sind und können aber auch Nein sagen. Sie können sagen, nein, möchte ich nicht. Und das ist aber auch gut. Wir sagen auch immer, das ist wichtig, Nein zu sagen, weil dann weiß die Leitungskraft, okay, die Person ist raus, dann kann ich die gedanklich schon mal rausstreichen. Sie hat es zumindest gelesen und weiß Bescheid. Und gut ist, dass aber Mitarbeiter auch angeben können, ich möchte gerade keine Benachrichtigung bekommen, ich bin im Urlaub. Oder ich möchte keine Benachrichtigung für Samstagabend bekommen, weil ich bin alleinerziehende Mutter, ich kann Samstagabend eh nicht einsteigen. So, das sind lauter so Sachen, die man dann quasi im Feintuning nochmal einstellen kann. Oder können auch Abwesenheitsnotizen hinterlegen. Also das sind alles so Sachen, die das quasi natürlich im Handling dann leichter machen für die Leitungskraft. Genau, und dann erhält eben die Leitungskraft, wir haben da so ein Ampelsystem, die Benachrichtigung, da hat sich jemand zurückgemeldet, dann switcht es von rot auf gelb, die Schicht. Und wenn sie dann eine Person quasi der Schicht dann final zuweist, switcht es dann auf grün. Dann weiß sie, dass das ist alles
Erledigt. Okay.
erledigt. Kann ich abhaken. Und das Schöne ist, wir haben hier quasi schon Kunden, die Rekorde aufgestellt haben. Die haben innerhalb von 10 Sekunden die Schicht besetzt. Das ist natürlich der Hammer. Passiert nicht immer, aber ich sag mal so, in der Regel sind die in einer Minute besetzt, die Schichten. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Größe
Ja,
drauf
klar.
an, wenn da jetzt 300, 400 Leute sind, da ist natürlich die Reaktionsfähigkeit höher, als wenn es irgendwie ein Haus mit 20, 30 Leuten ist. Aber auch da funktioniert es.
Okay, verstanden. Weil du gerade sagst, die Größe, da vielleicht nochmal nachgefragt, wo sagt ihr, was müsst oder was braucht es an Mindestgröße im Haus? Also es ist ja sowohl stationär, also sprich Krankenhaus und Pflege, ist es auch für die Ambulanz, für die ambulante Pflege ein Thema? Und wie gesagt, wie groß muss ein Unternehmen sein, dass ihr sagt, es lohnt sich, es rechnet sich?
Ja, also wir haben tatsächlich, wir haben einige ambulante Pflegeanbieter, aber hauptsächlich eher stationär. Wir sind aber auch zum Beispiel viel in dieser 1:1-Versorgung drin, auch zum Beispiel in der Kinderintensivpflege. Da haben wir auch bei der Kinderintensivpflege auch so Stationen. Und da ist nämlich eine Station, also eine Einrichtung, die nennt sich bloß Station. Mit 19 Mitarbeitern ist unser kleinster Kunde quasi und die benutzen das so gut. Also es läuft richtig top. Und ich habe, bevor wir die als Kunden hatten, habe ich immer gedacht, so, nee, es kann ja mit 19 Personen überhaupt nicht funktionieren. Also kann schon, aber lohnt sich nicht. Und es läuft richtig, richtig gut bei denen. Also es ist einer unserer Top-Accounts. Und ja, von dem her, ich kann das nicht so pauschalisieren. Es liegt eigentlich nicht immer nur an der Größe oder an der Anzahl der Mitarbeiter, sondern an den Leitungskräften, ob die das richtig gut in die Einrichtung transportieren und ob die Lust haben und ob die das nach vorne treiben sollen. Und darauf kommt es an. Dann haben wir auch sind wir auch in Kliniken drin mit über 1000 Mitarbeitern. Also das ist sozusagen von bis
Das ist okay.
dabei. Ja.
Okay, jetzt hast du gerade einen wichtigen Punkt so nebenbei angesprochen, wenn die Leitungskraft das nutzt oder versteht. Wie ist deine oder eure Erfahrung? Ist die relativ schnell klar, weil eben, warum es jetzt noch Excel-Listen gibt und das alles noch händisch und fehleranfällig gemacht wird, gut steht auf einem anderen Blatt. Ist aber, wenn ihr mit also den Personen redet, die es nutzen, ist es eigentlich selbsterklärend und die haben sofort ein Verständnis dafür oder müsst ihr schon auch massiv Überzeugungsarbeit leisten für so ein Tool bei den Anwendern, also insbesondere bei den Leitungen?
Also bei den Leitungen eigentlich, da müssen wir nicht so eine große Überzeugungsarbeit leisten. Es gibt immer die eine oder andere Person, die
Okay,
sagt,
klar.
das ist schon immer so gemacht und das mache ich jetzt auch weiterhin so. Aber die sehen eigentlich ziemlich schnell, wie viel Zeit sie sich einsparen und wie viel Frust sie sich ersparen können. Das sehen die schnell. Und wir haben das System so intuitiv gebaut, dass sie das eigentlich auch alles super schnell verstehen. Wir machen trotzdem, damit wir uns sicher sind, dass wir jeden gut abgeholt haben, ziemlich umfangreiche Schulungen, erstmal für die Gesamtleitung, dann auch nochmal für die einzelnen Stationsleitungen oder Bereichsleiter, bevor wir dann die restlichen Mitarbeiter schulen. Also das ist uns sehr wichtig, dass wir da jeden Einzelnen mit abholen.
Okay.
Aber prinzipiell, wir hatten auch schon Kunden, die wollten das vorher einmal für sich ein bisschen so testen, bevor sie richtig gestartet haben, bevor wir mit den Schulungen angefangen haben. Und das ist sehr selbsterklärend, ne? Aber es ist ja auch nicht jeder gleichermaßen digital affin. Und die
Ja,
müssen
okay,
wir alle
klar.
dann abgeholt haben. Ja.
Klar. Klar, aber du hast gerade schon angesprochen, das heißt, ihr arbeitet natürlich, oder was heißt natürlich, ihr arbeitet viel mit Schulung, mit Informationen, mit Unterstützung, eine hohe Akzeptanz hinzukriegen. Inwieweit habt ihr im Vorfeld bei der Entwicklung, habt ihr da auch Expertinnen, Experten, Anwender mit an Bord gehabt, um zu testen und die direkt eingebunden und gesagt, gebt uns ein Feedback, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut?
Ja, wir haben eigentlich alle unsere Module oder Add-ons immer mit einem Praxispartner zusammen entwickelt. Das ist auch wirklich etwas, was uns ausmacht. Also am Anfang dieses Auswahlmanagement, was wir entwickelt haben, haben wir dann eben mit dem Alexianer-Klinikum hier in Potsdam entwickelt, weil eben da persönliche Verbindungen waren und die haben uns dann immer den Input gegeben und dann haben wir aber auch den Pool, zum Beispiel haben wir mit Universitätsklinikum hier in Bernau vom Emanuel-Bakir-Verbund zusammen entwickelt. Die 1:1-Versorgung haben wir mit der Deutschen Fachpflege zusammen entwickelt und so weiter. Also da gibt es so ganz viele Add-ons, wo ganz viele Menschen sozusagen aus der Praxis auch immer mitgewirkt haben. Und wir sind dann immer erstmal in so eine Beta Phase gegangen und haben das dann nur für die freigeschaltet, damit die das irgendwie auf Herz und Nieren testen. Manchmal haben wir sogar auch noch einen zweiten oder dritten Kooperationspartner dann mit dazu genommen, damit wir nicht nur den einen Blickwinkel haben oder nicht nur das eine Segment Krankenhaus oder Pflege. Auch wichtig. Und ja, so ist eigentlich unser gesamtes Produkt entstanden. Und ich glaube auch, dass es nur so funktioniert. Also jetzt nicht nur, weil ich nicht selber aus der Pflege komme, sondern grundsätzlich, du brauchst einfach das Feedback aus dem Markt.
Genau. Da ist jetzt die Frage, spricht jetzt CEO von Crewlink oder sprichst du als Startup-Verband? Weil das ist immer so ein Thema, ne? Wir reden jetzt da so ganz normal drüber und selbstverständlich drüber. Und in der Praxis ist ja oft so, dass es tolle Lösungen gibt. Aber wenn du dann gerade fragst und gerade auch im Healthcare-Bereich, habt ihr mal mit den Nutzern, Anwendern gesprochen, beziehungsweise warum ist keine Akzeptanz da, dann ist das ganz oft ein Feld, also so geht es mir zumindestens, wo ich sage, du hast das jetzt wirklich so beschrieben und das ist Alltag und das ist gesetzt und das ist wichtig und trägt zum Wachstum auch bei und zum Fehler beseitigen, ja, und so weiter. Und ich erlebe es halt oftmals anders, ne? Und das ist schon eigentlich auch immer wieder überraschend, um das mal so auszudrücken.
Ja, ich habe auch schon wirklich oft mit Startups gesprochen, die dann auch elendlang in irgendwelchen Entwicklungsphasen sind. Da spreche ich jetzt nicht von den Hardware-Geschichten, die brauchen natürlich mehr längeren Entwicklungsvorlauf. Das ist klar, aber jetzt auch in diesem Softwarebereich. Die sind elendlang in der Entwicklung und haben nie mit irgendjemandem im Markt gesprochen und dann gehen sie auf den Markt. Machen hier große Launch-Ankündigungen und so und wundern sich, dass dann da niemand drauf anspringt oder die Leute nach kürzester Zeit wieder kündigen, weil sie es einfach finden können. So. Und das ist halt einfach ganz sicher dem geschuldet, dass sie dann einfach den Markt da nicht mit reingenommen haben. Das ist so schade, weil du kannst ja eigentlich durch den Input, den du dann von potenziellen Kunden auch bekommst, dann auch so nutzen, dass du, wenn du die überzeugst, dass du sie dann auch zu als Kunde dann später gewinnst. Das ist ja eine Win-Win-Situation dann eigentlich.
Genau, wie wir das aus Interessenten Kunden machen und aus Kunden Fans machen. So,
Ja,
genau.
genau.
Genau. Ja, nee, gebe ich dir komplett recht. Wenn wir jetzt rübergucken, mal Richtung, also die Lösung, ich denke, hat jeder soweit verstanden, was ihr macht, was ihr auch für eine Entlastung bringt in der Organisation, auch welchen Benefit ihr in der Versorgung bringt. Weil die meisten betrachten das ja nur aus der Organisationsebene raus. Das ist sicherlich das eine, aber es hängt ja auch noch die Versorgung eben von Patienten hinten dran, die elementar ist, die ja im Endeffekt das Kerngeschäft sind. Wie sieht denn bei euch jetzt das aus? Ihr habt eine technische Lösung, arbeitet ihr mit Lizenzgebühren, arbeitet ihr nach Vorgang, nach Station, nach Nutzerzahlen? Wie sieht das Businessmodell bei euch aus?
Also sowohl als auch, was wir.
Okay.
Also wir haben ein Lizenzmodell, das wird monatlich errechnet sozusagen und es geht quasi nach Nutzerzahl, also nach Köpfen quasi, wird es berechnet Wobei wir auch Kunden haben, wo wir es jetzt nicht nach Kopf berechnen, sondern die sagen, ja, also wir wollen jetzt hier einfach quasi eine Campus-Lizenz, einfach alles. Da wollen wir jetzt hier nicht irgendwie jeden Monat rumrechnen, ob da jetzt drei Personen mehr oder weniger dazugekommen sind. Und wir wollen vielleicht auch noch, was weiß ich, die Ärzte mit reinnehmen oder was auch manche Kliniken auch haben, ist, dass sie noch irgendwie Küchen- oder Reinigungspersonal mit drin, weil das ist auch wirklich über unsere Software. Die haben die gleichen Probleme und das ist bei uns so flexibel einstellbar und da haben wir dann so Campus-Lizenzen. Aber das, genau, das berechnet sich dann trotzdem natürlich auch anhand der Größe der Einrichtungen oder Kliniken. Ja.
Okay. Und wenn ihr jetzt am Schluss mit den Entscheidern sprecht, die dafür, also für den Einkauf verantwortlich sind, ist da eher, würdest du sagen, eher das Thema, wir sichern die Versorgung, oder ist es eher dieses klassische, wir entlasten unser Personal, sparen uns Zeit, schaffen Ressourcen, man sagt immer so, mehr Zeit für die Pflege, ne? Hände an die Patienten. Was ist so da der größte Treiber?
Also kurioserweise höre ich seltenst, dass wir die Versorgung aufrechterhalten müssen. Das ist ja aber eigentlich das, worum es alles sollte. Ne? Es ist vielmehr aber dieses Thema, wir wollen was für unsere Mitarbeiter tun, was ja im Endeffekt auch super wichtig ist, um Gottes Willen, wenn nicht sogar das Wichtigste, weil die Versorgung kann nur aufrechterhalten werden, wenn die Mitarbeiter da sind. So. Und ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft da an diesen Punkt gekommen, dass jetzt hoffentlich alle kapiert haben, dass sie was für ihre Mitarbeiter tun sollen, weil das das wichtigste Gut ist, sonst funktioniert es nicht. Und das ist jetzt irgendwie so langsam in der Gesundheitsbranche Gott sei Dank auch angekommen und das freut mich natürlich. Und wir haben natürlich immer dieses große Thema, dass wir durch Crewlink mehr Selbstbestimmung für die Mitarbeiter schaffen, mehr Freiräume, mehr Mitbestimmung auch im Sinne von Planung. Wie plane ich meinen Tag? Und dass das quasi die Mitarbeiter glücklicher macht und gleichzeitig, was jetzt, wenn du quasi mit den wirtschaftlichen Entscheidern des Hauses redest, hast du natürlich auch das Thema Einsparungen. Wir sparen viel Zeit ein, wir sparen Leasingkosten ein, vor allem jetzt in den Krankenhäusern. In der Pflege ist es nicht ganz so ein Thema, aber schon auch. Und das ist natürlich auch etwas, was einen großen Hebel hat und was natürlich ganz eine große Gewichtung auch in der Entscheidung hat.
Okay. Kannst du eventuell Zahlen ne nehmen, so bei einem durchschnittlichen Haus, was das an Einsparpotenzial ausmacht? Gibt es da schon von euch Erhebungen, Zahlen, wo ihr...
Ja, ich habe die ehrlicherweise nicht immer im Kopf. Ja. Ich bin hier nicht unsere Finanzerin. Aber ich kann es natürlich so ungefähr sagen. Wir berechnen das auch für die Kunden dann wirklich ganz individuell.
Okay.
Wir haben uns so Rechner gebaut, wie wir das dann auch wirklich sehr speziell für die berechnen können. Das hängt halt von ganz vielen Parametern zusammen. Deswegen kann ich das hier auch eigentlich gar nicht so ad hoc sagen. Es hängt damit zusammen, nutzen die aktuell Leasing oder also wie stark ist die Leasingquote bei denen im Haus? Es gibt ja Kliniken, die es auch jetzt schon geschafft haben, ohne Leasing auszukommen. Dann fällt natürlich dieser große Batzen Geld an Einsparungen weg. Aber dann sind natürlich die Berechnungen auch ausschlaggebend, wie viele Telefonate jetzt von der Leitungskraft geführt werden, oder wie viele Stationen quasi unterbesetzt sind und Betten geschlossen werden müssen. So, und das sind ganz viele verschiedene Parameter, die da mit reinspielen, und die dann natürlich unterschiedliche Größen an Einsparungen hervorrufen. Aber wenn man sich in dem Segment auskennt, weiß man, dass Bettenschließungen und Leasing extrem teuer sind. Wir haben Kunden, die haben es geschafft, jetzt durch Schuling zu Gänze auf Leasing zu verzichten oder welche, die es zumindest auf 40, also 40% eingespart haben oder 80%. Ne? Also das sind auch ja schon große Zugewinne sozusagen, die man dann da geschafft hat, wenn man solche Summen an Leasingkosten dann einsparen kann.
Ja, klar. Was nicht messbar ist, ist tatsächlich die Entlastung der Mitarbeiter. Das kannst du ja gar nicht messen. Irgendwo, ne, was das an Einsparungen, also Stress, weniger Stress, so hast du ja eingangs gesagt, na, eben Richtung Burnout rutschen, ständige Belastung.
Ja, es sind auch, genau, Entschuldigung für die Unterbrechung, es sind ja auch die sinkenden Fluktuationskosten.
Kosten, genau,
Das ist ja
genau.
auch ein ganz großes Thema, Fluktuation in der Pflege. Und unsere Kunden spiegeln uns halt ganz deutlich wieder, nach einem halben Jahr oder Jahr sinken die Fluktuationszahlen. So, das ist ja auch eine ganz wichtige Kennzahl, die man wirklich nicht unterschätzen darf. Ja.
Klar, und ich denke halt auch, du hast das schnelle Onboarding. Das ist relativ leicht verständlich. Ich weiß nicht, arbeitet ihr auch in unterschiedlichen Sprachen? Kann ich mir das einstellen? Weil wir haben ja auch immer das Thema in der Pflege mit der Sprache. Gibt es da, also wenn ich jetzt als Pflegeleitung, klar, ich stelle es ein in Deutsch und habe aber Pflegekräfte mit irgendwelchen anderen Sprachen, muttersprachlich, kann ich das als Mitarbeiterin, Userin in Anführungszeichen, dann mir so einstellen, dass zum Beispiel in Portugiesisch rauskommt oder in Italienisch? Geht sowas?
Aktuell Deutsch und Englisch
Okay.
klassisch drin und auch Holländisch, weil unser Holländer ist, der kann das doch immer schön alles kontrollieren. Wir haben am Anfang gedacht, dass Sprache ein größeres Thema ist und wir haben das alles auch so gebaut, dass wir eigentlich, wenn uns jetzt jemand fragen würde, könnt ihr es bitte auf, was weiß ich, Ukrainisch oder Polnisch oder Portugiesisch anbieten, dass wir das ganz schnell machen können. Das kostet uns ein paar Tage Arbeit, also eigentlich nur ein paar Stunden, ne? Insofern ein paar Tage, weil wir da sehr perfektionistisch unterwegs sind. Wir wollen da jetzt nicht einfach nur irgendwelche KI-Übersetzungen haben, sondern wir wollen das dann auch mal von einem Muttersprachler gegenchecken lassen. Aber unsere Ansprüche groß. Aber letztlich ist es alles so gebaut, dass wir es ganz schnell machen können. Aber es kamen jetzt einfach keine Nachfragen mehr.
Okay.
Erstaunlicherweise so. Die kommen irgendwie so mit dem Englischen und dem Deutschen
Zurecht.
zurecht. Ja.
Okay.
Und das
Okay.
ist aber halt auch so intuitiv gebaut, dass du da eigentlich auch jetzt als Pflegekraft nicht sonderlich viel lesen musst, so, ne?
Okay, ja, denke ich, so dieses, ne, also so Plug and Play, ne, Look and Feel, diese Geschichten. Ja gut, aber auf der anderen Seite, wenn ihr das irgendwo mitgedacht habt, dann ist ja eine Expansion nach Europa und in andere Länder jederzeit machbar, ganz klar. Da sind wir schon so ein bisschen beim Ausblick. Du hast vorhin angesprochen, das würde mich nochmal interessieren, das Thema Veränderung der Personal, also des HR-Themas in der Gesundheitswirtschaft. Was ist da so ein bisschen euer Ziel? Wo wollt ihr als Crewlink, wie soll ich sagen, also welche Rolle wollt ihr da einnehmen, so in dieser neuen, modernen Personaleinsatzplanung?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir gerade im Hintergrund natürlich weiterentwickeln. Es wird auch dieses Jahr, am Ende des Jahres, noch einen größeren Launch geben.
Okay.
Kann jetzt noch nicht ganz viel dazu verraten, aber vielleicht so ein bisschen. Also wir wollen uns da mehr in dem Thema noch ganzheitliche Personalplanung und Optimierung positionieren. Und ich glaube, dass da einfach noch sehr viel Nachholbedarf gerade jetzt in dem ganzen Healthcare-Sektor ist. Es gibt einige Tanker an Softwareanbietern, die es einfach schon seit 20, 30 Jahren gibt, die sich natürlich auch weiterentwickeln, aber dadurch, dass sie Tanker sind, ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich, das ist einfach so, ne? Die sind halt
Genau.
älter.
Gewachsene Strukturen einfach über die Jahre hinweg, ne?
Genau. Und es ist halt einfach anders als das, wie wir agieren können, weil wir halt jung und dynamisch sind. Genau, und diese Tanker, ohne dass ich es jetzt böse meine, ne, die haben Systeme aufgesetzt, die teilweise veraltet nach außen hin aussehen, aber halt auch in ihrer Art und Weise meines Erachtens noch alt agieren. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, vielleicht mit der Metapher. Ich habe früher meinen Führerschein noch mit einem, obwohl ich jetzt nicht, also ich bin 35, ne? Aber ich habe meinen Führerschein noch mit dem Straßenatlas als Navigation sozusagen gemacht, ja? Und habe dann halt irgendwie, also für mich war es grauenvoll, weil ich musste mir die Straßen immer merken, wo ich langfahren musste. Und du wusstest ja überhaupt nicht, ob da jetzt ein Stau auf dich zukommt. Heutzutage nutzt jeder Google Maps. Und warum? Weil du in Echtzeit Daten analysiert bekommst und quasi in Echtzeit weißt, wo du langfahren musst und wo du vielleicht doch anders abbiegen musst. Und das ist das, wo wir mit Crewlink auch hinwollen. Du musst in Echtzeit deinen Dienstplan auch so verändern können, dass er Dinge mit einsieht, quasi wie jetzt irgendwie eine aufkommende Grippewelle oder hier ist Glatteis und die Notaufnahme wird viel voller sein und gleichzeitig die Personaldecke auch dünner. Hier kommt eine spontane Krankmeldung, hier dieses und jenes. Und das sind alles Parameter, die in einem jetzigen Dienstplan nicht beachtet werden können, weil er wird geschrieben und an die Mitarbeiter rausgegeben und ist eigentlich in dem Moment, wo er herausgegeben wird, schon veraltet. Und that's not the way to go. Ja, also das ist nicht das, was irgendwie, glaube ich, zukunftsträchtig ist. Und wir wollen das verändern und wir haben da auch schon Kunden, mit denen das jetzt in der Beta-Phase auch im Hintergrund, ich sage es im Hintergrund, ne, unter der Decke sozusagen läuft. Und offiziell werden wir das dann in den nächsten Quartalen launchen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz spannend wird. Dann werdet ihr, wer auch immer jetzt zuhört, gerne mehr dazu erfahren können. Aber das vielleicht schon mal so als Ausblick.
Okay, super spannend. Da muss ich dann auch das System tatsächlich verändern, ne? Also das war jetzt indirekt auch eine Bewerbung auf eine zweite Episode, eine zweite Aufnahme. Wir gucken dann im Laufe des Anfang nächsten Jahres mal und laden dich wieder ein und dann schauen wir mal, was Realität geworden ist, was, ne? Also ob ihr jetzt das neue, ich sage jetzt mal, Google Maps für Healthcare seid, ja, und weil die Dinge, die du angesprochen hast, die sind tatsächlich ja sehr statisch alle und sehr fix. Und man kann ja solche Vorhersehbarkeiten mit einbauen. Und so wie du gesagt hast, da setzt sich jemand hin, macht sich stundenlang die Mühe, die Person so einzusetzen, dass es irgendwie gerecht ist. Und am Ende des Tages, so wie du sagst, es geht raus und dann geht es eigentlich schon los mit der Tauschbörse, ne? Kaum ist das Ding draußen, geht es ja schon los.
Ja.
Ja. So, und wenn man das alles mit abfedert im Vorfeld und dann noch andere Ereignisse und Jahreszeiten und vielleicht auch Events, das sind wir beim Thema, mit einplant. Und man sagt, okay, da gibt es ein höheres Aufkommen in der Stadt, wie auch immer. Womit zu rechnen ist das? Oder jetzt die Hitzewelle, wie aktuell die vergangenen Wochen, dann kann ich das ganz anders planen und kann dann auch da mit den Ressourcen schonend umgehen, in dem Fall Ressourcen, die Mitarbeiter, ne? Ja,
Ja.
klar.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Hebel auch für Geschäftsführung, um zu sehen, wo kann ich hier noch was einsparen oder optimieren. Und ja, es wird nicht jedes Klinikum einfach von heute auf morgen einen neuen Dienstplan bei sich anschaffen. So funktioniert es einfach nicht in den Strukturen. Und wir haben das dann eher so gebaut, dass du sowas quasi noch als Assistenz dazunehmen kannst zu deinem bisherigen Dienstplan. Oder du nutzt es halt gleich so, ne? Aber das ist sowohl als auch. Aber in diesem Sinne, glaube ich, wird man da ganz große Hebel haben, um Dinge einzusparen und eben auch zu optimieren im Daily Business. Ja.
Wir sind jetzt fast am Ende der Episode der ersten Folge. Wir werden ja kommende Woche nochmal eine zweite, kürzere Folge mit dir machen. Wir haben am Ende, wir sind ja gestartet persönlich, wir haben am Ende immer nochmal so ein, zwei persönliche Fragen an dich, direkte, kurze Fragen mit kurzen Antworten. Und zwar zum einen, gibt es bestimmte Routinen, Morgenroutinen, wie du gesund in den Tag startest? Klares Ja.
Ja, also ich habe eine 3,5-jährige Tochter und hier noch einen Bonussohn. Es ist immer so, wenn also andere, die Kinder haben, werden es auch wissen, du hast, wenn du Kinder hast, gerade in dem Alter, auch nicht immer die Möglichkeit, gerade in der Frühe an dich selbst zu denken. Das heißt, es startet bei mir eigentlich immer mit einem rechten Chaos und irgendwie einem Kaffee. Und an zumindest 2 Tagen unter der Woche kriege ich es dann auch hin, dass mein Mann die Kinder zur Kita und Schule bringt. Und dann mache ich meinen Sport und dann noch ein drittes Mal irgendwie am Wochenende. Habe ich jetzt so seit einem Dreivierteljahr oder Jahr als Routine, also zumindest nicht als Daily Routine, aber halt so 3-mal die Woche entwickelt. Und ich muss sagen, das bringt mir sehr viel mehr Resilienz und Kraft im Alltag. Das kann ich sehr empfehlen.
Ja, und die Kinder werden ja eigenständiger. Es wird besser versprochen. Es wird
Einfach
besser, aber anders. Aber
so.
gut, genau. Wenn man, da wollen wir jetzt aber nicht vertiefen. Okay, wunderbar. Und wichtig ist doch am Ende, wenn du solche Routinen gefunden hast oder ihr solche Routinen gefunden habt, dann ist das doch super. Und ich glaube, wichtig, dass es halt einfach, ob es jetzt täglich sein muss oder nicht, wenn du sagst, das gibt dir eine gewisse Resilienz, einen Ausgleich zum, ich sag mal, Startup-Alltag, zum hektischen und deinen Ehrenämtern, dann ist es doch super. Genau. Zweite und letzte Frage in dem Kontext, das ist immer sehr spannend und wir haben da im Podcast, glaube ich, schon ganz, ganz viel gehört. Im Gesundheitswesen geistern ja immer so Mythen durch die Gegend, ne? So durch die Lande. Es gibt ganz viele Mythen, was weiß ich, über Ernährungsmythen bis hin zu irgendwelchen anderen Mythen. Gibt's einen Mythos, wo du sagst, mit dem möchte ich gern vielleicht hier, also die Chance nutzen, im Podcast mit diesem Mythos mal aufzuräumen und sagen, hey Leute, das ist also völliger Nonsens. Gibt es so einen Mythos? Hast du da was für uns?
Also ich habe ehrlicherweise ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Podcast letztens was gehört, da ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen.
Also Hauptsache, wir waren es nicht, ne? Dann ist
Nee, ihr
gut.
wart es nicht. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen gerade, welcher Podcast das war. Wir wissen ja alle, dass Schlaf wichtig ist und es ist auch wichtig. Ich habe natürlich auch mit Kind und Kegel zu wenig Schlaf. Es soll anscheinend einen Trick geben für qualitativ hochwertigeren Schlaf, und zwar, dass man sich den Mund zutaped. Das ist doch nicht wahr.
Okay.
Also, hast du schon mal was davon gehört?
Nee, aber ich stelle mir das jetzt gerade vor, wenn ich eine Schlafapnoe habe und habe eine Maske im Gesicht und klebe mir dann noch den Mund zu, dann wird es irgendwie blöd. Also,
Das
sorry.
ist dann richtig schlimm, glaube ich. Aber ich habe dann irgendwann, als ich habe das gehört, dann habe ich das mal gegoogelt und jetzt wird mir die ganze Zeit natürlich auf Instagram was gezeigt. Love it. Also das scheint ein Trend zu sein, aber sorry, also da komme ich nicht ran an solche Sachen. Das muss ich sagen, also irgendwo ist dann auch mal gut mit irgendwelchen solchen Geschichten. Also das finde ich wirklich ein bisschen zu verrückt und
Okay.
das würde ich auch, glaube ich, ehrlicherweise niemandem empfehlen, weil wenn du dann irgendwie nachts Probleme im Atmen kriegst. Ja.
Das ist ein anderes Thema. Ja, okay, alles klar. Gut, lassen wir es so stehen. Ich sage vielen lieben Dank für ein kurzweiliges, interessantes Gespräch zu einem Thema, was vielleicht nicht immer so ganz klassisch im Mittelpunkt steht, im Healthcare-Sektor, aber was unheimlich wichtig ist, um eben die Versorgung auch aufrechtzuerhalten. Ne? Das wollen wir nochmal festhalten am Ende des Tages. Jetzt ist natürlich noch die Frage, die haben wir am Schluss und die ist obligatorisch. Also, wo erreicht man dich am besten, wenn jetzt jemand zuhört, mehr über euch erfahren möchte, wenn jemand zuhört und vielleicht mal individuell berechnen lassen möchte, was es für einen Benefit hat, eure Lösung einzuführen im Haus, weil wir haben sicherlich auch Zuhörer, wissen wir ja, die aus Einrichtungen kommen, aus Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern und so weiter. Wo kann man dich am besten erreichen, Coolink erreichen und wer davon soll sich bei euch melden?
Ja, gerne also gibt es natürlich unsere Webseite, crewlink.com. Da gibt es auch verschiedene Kontaktformulare. Da steht auch meines Erachtens meine E-Mail-Adresse, konstanze@crewlink.com. Und ich bin auch ein großer LinkedIn-Fan, also gerne auch einfach niedrigschwellig quasi mir eine LinkedIn-Nachricht schreiben. Ich reagiere in der Regel auch, außer auf Werbung.
Ja gut, das ist bei LinkedIn inzwischen ein anderes Thema. Genau, wir packen LinkedIn-Profil, Homepage von euch in die Shownotes. Dann kann jeder sich direkt bei dir, bei euch melden. Und ich sage vielen lieben Dank für das kurzweilige und spannende Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei allem, was da kommt. Und wie gesagt, Einladung steht für nächstes Jahr, um dann mal zu drüber reden, wie hat sich Crewlink weiterentwickelt? Was hat sich getan? Wie habt ihr die Personaleinsatzplanung im Gesundheitswesen auf links gedreht. Na, da bin ich mal gespannt. Vielen Dank,
Ja,
Konstanze.
danke auch Matthias für das tolle Gespräch.